Kontext. Helgoland. Wer weiß denn so genau, wo das liegt und was es ist? Eine Insel? Ja, das schrieb doch James Krüss. Da schrieb er seine lustigen Kinderverse. Und da fährt man auch hin zum Baden. Im Hochsommer jedenfalls. Vorausgesetzt, man mag Wind und kaltes Wasser. Aber sonst? Dass Helgoland eine traumatische Kriegsvergangenheit hat und seit 300 Jahren unter seltsamen Umständen seine Form ändert, davon hat kaum einer gehört. So deutsch und geschichtsträchtig und dennoch so unbekannt und fern, genau das ist Helgoland. Michael Ganz hat Helgoland zu einem Zeitpunkt besucht, der für ihre Bewohnerinnen und Bewohner besonders bedeutsam ist.
Die Insel. Sie liegt weit draußen in der deutschen Bucht, 70 Kilometer vor der Nordseeküste, und sie lässt sich leicht verfehlen, denn sie ist klein. Genau genommen sind es zwei Inseln, die Hauptinsel Helgoland und die vorgelagerte Düneninsel. Noch vor 300 Jahren waren beide Inseln eins, doch dann bauten die Helgoländer so viel Muschelkalk ab, um ihn an die reichen Händler nach Hamburg zu verkaufen, dass die Insel nach einer Sturmflut auseinanderbrach. Heute ist Helgoland ein 60 Meter hoher roter Felsblock, an dessen Südende das Inselstädtchen liegt. Und die Düne ist ein flacher Haufen Sand, auf dem sich im Sommer Badegäste, im Winter Robben und Seehunde tummeln. Letzter Tag im Monat Februar. Der Inseldampfer fährt in den Helgoländer Südhafen ein. Gewöhnlich ist das Schiff in der Vorsaison leer, doch heute herrscht Gedränge an Bord. Es sind die Heimweh-Helgoländer, die zum 1. März nach Hause fahren. Denn Helgoland, Deutschlands einzige Hochseeinsel, Helgoland hat seinen eigenen Nationalfeiertag. So jedenfalls nennt man ihn hier. Am 1. März gedenken die Helgoländerinnen und Helgoländer des Tags, an dem sie ihre Insel nach dem Zweiten Weltkrieg zurückerhielten. Und auf diesen Tag mussten die Insulaner, die nach dem Kriegsende im Zwangsexil auf dem deutschen Festland lebten, auf diesen Tag mussten sie 7 lange Jahre warten. In der Kirche ihres Inselstädtchens haben sich die Helgoländerinnen und Helgoländer am Vorabend des Nationalfeiertags zum Mitternachtsgottesdienst versammelt. Die Kirche ist ein Bau aus den späten 50er Jahren, so wie alle Häuser und Einrichtungen auf Helgoland. Was vor dem Krieg hier stand, das alte Fischerdorf mit den Giebelhäusern und den Hummerbuden, von denen James Krüss in seinen Kinderbüchern schreibt, all das ist verschwunden, zerbombt und in die Luft gesprengt. Selbst der rote Inselfelsen ist nicht mehr, was er einmal war. Im Süden wie vom Fuß eines Riesen zertreten, im Osten mit künstlich aufgeschüttetem Land verbaut. Zeugnisse einer wechselvollen Geschichte. Selten hat eine Insel ihre Form so oft geändert wie Helgoland. Erst erodiert und auseinandergebrochen, dann mit Beton vollgepackt und künstlich vergrößert, zuletzt vollständig zerstört und komplett wieder aufgebaut.
Es sind schon fast weinend vorm Altar, wo ist Bettina?
Um Mitternacht läutet die große Helgoland-Glocke den Nationalfeiertag ein. Man steht noch ein Weilchen auf dem dunklen Kirchhof herum und quatscht. Über den Dächern des Städtchens dreht der helle Strahl des Inselleuchtturms seine Runden. Dann geht Helgoland schlafen.
Alles noch original hier. Das ist der alte Schulbunker-Eingang.
Bloß oben der Eingang ist erneuert worden.
Bitte. Oder der letzte macht die Tür zu.
Rolf Blädel schließt den alten Zivilschutzbunker auf und lässt seinen Hund von der Leine. Blädel hat sein Leben zur See verbracht. Seit kurzem ist er pensioniert und macht im Sommer Bunkerführung für Touristen. Die Bunkeranlagen hatte die deutsche Wehrmacht gebaut, als sie Helgoland vor dem Zweiten Weltkrieg in eine Festung verwandelte.
Auf 0,95 Quadratkilometer Größe, Insel, hatten und haben wir 13,8 Kilometer Bunkeranlagen. Teilweise auf drei Ebenen war die Insel ausgehöhlt. 1 bis 3 Meter Erdabdeckung. Wir gehen jetzt in die mittlere Ebene, das sind 16, 18 Meter. Und die untere Ebene sind 32 Meter. Und in dieser Raumanlage, da war alles drin, was man benötigte, um im Bunker leben zu können. Ja, da war ein Hospital drin, da war eine Großküche drin, da war eine Bäckerei drin, da waren Werkstätten drin, Lagerräume, Befehlsräume, alles Mögliche. Und die Hauptarmierung stand auf der Südspitze mit den 17 cm Geschützen, den 12 Achtern und den 10 Fünfern. Und wenn man sich die Gesamtarmierung hier mal anguckt mit der Batterie Westküste und so weiter, das war eine Flotte, die der Engländer im Nacken hatte. Und er wollte die Elbe hoch und er wollte auch Jade Weser hoch. Und mit einer Flotte im Nacken, das wollte er nicht riskieren, deshalb hat er Helgoland platt gemacht.
England hat Helgoland in der Tat platt gemacht. Von Kriegsbeginn an flog die Royal Air Force Angriffe auf die waffenstarrende Insel. Die Bevölkerung verbrachte Stunden und Tage in den engen Gängen des Zivilschutzbunkers.
Jeder hatte hier seinen festen Platz, 50 cm auf der Bank zum Sitzen, 50 cm unter der Bank für Wertsachen. Und wenn Verletzte durchgetragen wurden, gab es Kommando, dann haben die Mütter die Kinder genommen und mit dem Gesicht zur Wand auf die Bänke gestellt, damit die das Elend nicht sehen.
Rolf Blädel geht voran durch Tunnels und Schächte. Dann bleibt er vor einer Inselkarte stehen, die an der Bunkerwand hängt. Blädel legt den Finger auf Helgolands Südspitze.
Und das ist dieses Mistding von U-Boot-Bunker. 120 Meter lang, 94 Meter breit, 16,50 Meter lichte Höhe, Deckenstärke 3 Meter, Wandstärke 2 Meter. Von den Bodentypen 7 und 9 konnten 3 in jede Einfahrt. Und die östlichste, das war ein Trockendock, da hat man den Hafen rausgesprengt. Und da kann man nichts bauen in dem ganzen Gebiet. Das ist Adolf-Hitler-Beton, sagen wir dazu. Die haben ein Mischungsverhältnis gehabt von 1 zu 4. Auf 1 Kubikmeter kam 350 Kilo Portland-Zement mit Netzbewehrung und 95 Kilo Stahl. Das Mistzeug, das wird noch Generationen auf den Zeiger gehen.
Auf den U-Boot-Bunker hatten es die Engländer abgesehen. Denn der U-Boot-Bunker war Teil eines strategischen Großprojekts, des Projekts Hummerschere. Adolf Hitler wollte Helgoland zum Kriegshafen für die gesamte deutsche Flotte machen. Kilometerlange Molen und gigantische Aufschüttungen sollten die Insel um nicht weniger als das 15-fache vergrößern. Doch so weit kam es nie. Kurz vor Kriegsende warfen englische Flugzeuge auf einen Schlag 7000 Bomben auf Felsen und Düne. Alles, ob militärisch oder zivil, lag danach in Trümmern. Die Bevölkerung wurde evakuiert. Nach Kriegsende annektierte England die verlassene Insel. 2 Jahre lang stopften die Briten den U-Boot und den Kommandobunker im Fels mit nahezu 7000 Tonnen übrig gebliebener Kriegsmunition voll. Und am 18. April 1947 ließen sie die Sache in die Luft gehen. Rolf Blädel drückt auf einen Knopf in der Bunkerwand.
Vor wenigen Augenblicken sind die Vogelwarnschüsse auf der Insel abgegeben worden. Und jetzt in dieser Sekunde ist die Rauchwolke dort emporgeschossen. Die mächtigen Rauchpilzen schießt der Qualm empor zum Himmel. Die 6 bis 7 Tonnen von Sprengstoff noch drüben auf der Insel sind in die Luft gegangen, in dessen das Spiel verstört ist. Und wir hoffen nur dabei, dass ein Teil der Insel erhalten geblieben ist, dass sie für die Helgoländer später wieder bewohnbar ist.
Der Rundfunkmann, der die Explosion von einem Schiff aus kommentierte, hatte nicht vergeblich gehofft. Denn trotz des Big Bang, der größten nichtnuklearen Sprengung aller Zeiten, blieb Helgoland stehen und versank nicht im Meer, wie die Engländer gehofft hatten. Immerhin, der U-Boot-Bunker lag nun in Trümmern und zudem war der südliche Inselfelsen zusammengesackt. Das reichte den Engländern aber noch nicht, nein, sie behielten Helgoland, Symbol alles Bösen, und nutzten es in der Folge als Übungsziel für ihre Kriegsflugzeuge. So wurde die Insel endgültig zum Kraterfeld. Endlich, 1952, war das Maß voll. Der Krieg war seit 7 Jahren zu Ende. England und Deutschland waren längst wieder verbündet.
Und ein Bündnispartner schmeißt dem anderen immer noch Bomben auf den Kopf. 7 Jahre nach Beendigung, das ging nicht. England musste auch dem weltweiten Druck einfach nachgeben und haben Helgoland dann zurückgegeben. Das ist für die alten Helgoländerinnen und Helgoländer eine unwahrscheinliche Herausforderung gewesen, diese Insel wieder aufzubauen. Es hat etliche Architektenwettbewerbe gegeben. Es gab Architekten für Begrünung, für Farbgebung, für den Bau der Häuser und. Und dann hat man es tatsächlich geschafft, dass von 450.000 Kubikmeter Trümmerschutt, die beseitigt werden mussten. Die ganzen Blindgänge, die gesamte Insel ist, der bebaute Teil ist 3 bis 5 Meter Tiefen geräumt, um die Blindgänge rauszuholen. Und ich habe selbst genügend Bomben hier noch. Ich war 27 Jahre Leiter der Wasserschutzpolizei hier und ich weiß nicht, wie viele Bomben ich hier geräumt habe mit.
Aus dem Bunker zurück ans Tageslicht. Die Wolken ziehen tief, der Wind fegt über das öde Grasland hinter dem Städtchen. Heute, am Helgoländer Nationalfeiertag, sind die Gassen leer. In einem der bunten 60er-Jahre-Häuschen am Mittelweg wohnt Anna Simicek. 16 Jahre hat sie im Exil gelebt, bis ihr neues Heim gegen Ende des Helgoländer Wiederaufbaus bezugsbereit war. 12 Jahre dauerte der Wiederaufbau der Insel. Heute ist Anna Simicek 82.
Ich bin hier aufgewachsen im tiefsten Frieden, habe eine schöne Kindheit gehabt. Wir haben am Strand gespielt mit Muscheln und mit Steinen und wir brauchten nicht viel. Und als ich 12 Jahre alt war, da brach der Krieg aus und da wurde natürlich alles anders. Das war ja eben diese Aufrüstung hier auf Helgoland, dass uns dadurch die Insel kleiner gemacht wurde. Wir durften nicht dahin, wo die Bunker gebaut wurden fürs Militär und der große U-Boot-Bunker. Dadurch ist der Hafen nicht mehr zugänglich gewesen für niemanden. Und oben auf der Klippe, also das ist das freie Land, das unbebaute Land hier auf der Insel, Da war natürlich auch alles Aufrüstung, auch nicht begehbar für die Zivilbevölkerung. Und der Nordosthafen hier, der ist neu, der ist aufgespült worden, aber auch nicht da für die Helgoländer, dass wir dafür einen schönen Strand kriegen. Dafür war es nicht gedacht, das war alles nur für die Aufrüstung gedacht. Also da wurde schon vieles anders.
Dann kamen die Bomben, die bangen Stunden im Zivilschutzbunker und der letzte große Angriff im Frühling 1945, der alles kaputt schlug. Als Anna evakuiert wurde, war ihre Heimatinsel bereits ein Wrack.
Also es war nichts, es war gar nichts. Es waren keine Häuser da, es waren keine Bäume da, keine Sträucher da, es war nur Wüste. Wüste und Löcher, Krater, sonst nichts.
Und als Anna Simicek 1961 nach ihrem Exil zurück nach Helgoland kam, hatte der Big Bang die Insel endgültig verändert.
Es war schon schlimm, hier anzukommen. Es war ja eine ganz andere Silhouette der Insel. Die Insel war ja früher auf der Südseite. Da war es ja genauso Steilküste wie hier im Norden. Dieser Trichter und dieses Zusammengefallene ist ja erst durch die Sprengung gekommen. Und das ist natürlich schlimm, wenn Sie jetzt den anderen Blick, wenn Sie das noch vor Augen haben. Und mit einem Mal kommt nun die halbe Insel und das andere ist eingefallen. Das ist natürlich schlimm, wenn man das zum ersten Mal sieht. Aber wir waren ja froh, wieder auf Helgoland zu sein. Es war derselbe Horizont. Es war unser Felsen. Es war ein Nachhausekommen irgendwie.
Es ist Abend geworden. In der Nordseehalle steigt das große Fest zum Nationalfeiertag. Es fließen Bier und Korn. Auf der Bühne stehen im blauen Zweireiher und mit grauem Haar die Karkfinken. So nennen sich die 10 Mitglieder des Helgoländer Shanti-Chors, gegründet vor genau 60 Jahren im Exil auf dem Festland, um mit alten Seemannsliedern das Heimweh zu lindern. Unter den vielen Gästen ist freilich auch der Bürgermeister Helgolands, Frank Botter. Ein großer, kräftiger Mann, Herr über 2 Quadratkilometer Insel und 1500 Insulaner. Aber heute wird erstmal gefeiert. Heute hat Botter keine Zeit für Interviews. Morgen dann. Das Meer ist morgen ja auch noch da. Auf der Düne, 5 Bootsminuten von der Hauptinsel entfernt, liegt das kleine Flugfeld von Helgoland. Die Kegelrobben, die sich auf der Düne zu Hunderten am Strand räkeln, lassen sich von den Flugzeugmotoren nicht stören und singen ihre wehklagenden Balzgesänge.
Ooh.
Weit hinten transportiert ein Lastwagen Sand vom einen Ende der Düne zum anderen. Die Düne sei in Bewegung, da müsse man ständig dran bauen, sagt Bürgermeister Botter, als wir am Morgen nach dem Nationalfeiertag gemeinsam einen Rundgang um die Hauptinsel machen.
Die Düne lebt, das ist selbstverständlich. Und es gibt dort einen Bereich, der nennt sich die Ade. Das ist dieser Kieselstrand, den Sie da haben. Diese Landzunge bewegt sich, je nach Windrichtung. Die biegt sich dann auch mal so weit rum, dass man hier fast in Ort reingucken kann, wenn man da auf der Spitze steht.
Außer dem Menschen setzt auch die Natur beiden Inseln zu. Meer und Wind tragen den Dünensand weg und sie nagen auch am roten Felsen der Hauptinsel. Der Klippenrand weicht jedes Jahr um 1 Zentimeter vor der rauen Nordsee zurück. Für Frank Botter eine Selbstverständlichkeit.
Ja, sie verändern sich ja auch jeden Tag. Und so ist das mit dem Felsen auch. Man fällt mal da ein Stück runter, da mal ein bisschen. Das ist, es verändert sich jeden Tag. Die Insel sieht keinen Tag gleich aus.
Wird also Helgoland eines Tages verschwinden? Das ist Frank Botters Problem zurzeit nicht. Sein Problem sind die rückläufigen Besucherzahlen. Seit dem Wiederaufbau der Insel lebt Helgoland vom Tourismus. Doch das Geschäft läuft seit geraumer Zeit eher schlecht. In seinem Büro im kleinen Rathaus am Helgoländer Hafen erzählt der Bürgermeister von seinen Sorgen.
Dass wir uns nun nicht gerade im Zenit unserer Entwicklungsgeschichte, was die Wirtschaft angeht, befinden, da sage ich nichts Neues. Das hat aber damit zu tun, dass nämlich der Kunde keine Chance hat, hierher zu kommen, ob man das wollte. Wenn wir früher 14 Schiffsverbindungen hatten pro Tag von 14 verschiedenen Abfahrtshäfen. Und heute haben wir noch 4 Abfahrtshäfen. Das ist so, als wenn Sie ein Dorf auf dem Festland haben und Sie sprengen jetzt rundherum alle Zugangsstraßen. Dann stehen Sie vor dem gleichen Dilemma. Und wir haben keinen Einfluss drauf, weil es keine Verträge mit den Reedereien gibt. Die Reedereien können morgen alle sagen, wir fahren nicht mehr nach Helgoland. Es gibt keine Verpflichtung, dem Staat gegenüber uns zu versorgen. Es gibt ein Gesetz zur verkehrlichen Versorgung der Bundesbürger. Da findet der Fall Helgoland gar nicht drin statt in dem Gesetz. Das Gesetz muss eben für den Fall Helgoland noch angepasst werden, weil der kommt da drin nicht vor.
Als einzige deutsche Hochseeinsel ist Helgoland eine Ausnahmeerscheinung und fällt, was den öffentlichen Verkehr betrifft, durch alle gesetzlichen Maschen. So kommen auch die Tagestouristen kaum mehr auf die Insel. Sie hatten Helgoland bis anhin viel Geld eingebracht. Sie kamen, da Helgoland zollfrei ist, jeweils scharenweise her. Für einen Inselrundgang, 2 Flaschen Whisky und ein paar Schachteln Zigarren.
Einmal um den Pudding rum, haben sie selber auch schon hinter sich, ne? Das, wenn man langsam geht, 1,5 Stunden. Einmal durch die Einkaufsstraße und wieder weg. Das war das System Helgoland und das funktioniert nicht mehr. Das funktioniert nicht mehr, wie wir wissen, weil die Masse nicht mehr kommt, gar nicht mehr kommen kann. Also muss sich die Qualität ändern.
Es gilt, Helgoland aufzuwerten. Mit schönen Hotels etwa für anspruchsvolle Feriengäste, mit luxuriösen Kuraufenthalten in der pollenfreien Meeresluft. Ein Hamburger Bauunternehmer hat da auch schon eine erstaunliche Idee. Er will zwischen Hauptinsel und Düne einen Quadratkilometer Land aufschütten, will die beiden Inselteile also wieder verbinden, so wie es vor 300 Jahren war. Und auf das neu entstandene Land, so meint der Bauunternehmer, da könnten dann Hotelkästen drauf, ein Gesundheitszentrum vielleicht und ein Golfplatz. Die Meinungen der Insulaner über das Projekt, das Helgoland einmal mehr gründlich verändern würde, die Meinungen darüber gehen freilich auseinander. 2 Helgoländer im Café gleich neben Frank Botters Rathaus.
Also wir würden das positiv entgegennehmen, wenn das kommen würde. Da sind einige dabei, die das nicht so gerne wollen. Auch wir sind dafür.
Ich bin da nicht für. Nee. Gut, da haben wir Angst, dass es mehr eine Schickimicki-Insel wird, wie Sylt, nachher. Und dass wir uns das alle nicht mehr lassen können, das nehmen. Das ist so schon teuer noch.
Haben wir 2 Meinungen hier am Tisch. Ich bin Unternehmer, er ist Arbeitnehmer. Das ist wieder der Unterschied.
Ja, aber es macht nichts.
Ja. Und was denkt Anna Simicek, die Helgoland noch kannte, wie es vor dem Krieg aussah?
Dieses neue Dubai, was Sie da vorhaben, das ist auch nicht jedermanns Sache. Was wollen wir hier mit dem Golfplatz?
Auch für Bunkerführer Blädel wirft die Idee einer Helgoländer Wiedervereinigung vor allem Fragen auf.
Was passiert mit Althelgoland? Kommt dann eine Käseglocke und man darf nichts mehr verändern? Und dann gibt es die Altstadt und die Neustadt oder den Altort und den neuen Ort. Wie ist das mit der Erschließung? Wie schafft unsere Kläranlage das? Wie sieht das mit dem E-Werk aus? Müssen wir zusätzliches E-Werk haben? Und. Das sind so viele Fragen, die offen sind. Und da geht keiner ran, sie zu beantworten.
Und Bürgermeister Botter schließlich, er hat Angst um seine Insel. Nicht, weil sie einmal mehr eine neue Form bekäme, nein. Seiner Meinung nach hätte dieser Umbau für Helgoland ganz andere, vielleicht weit schlimmere Folgen.
Aufspülen ist technisch gar kein Problem. Da finden Sie auf Helgoland auch niemanden, der dagegen spricht, weil Helgoland es schon dreimal hinter sich hat. Technisch geht das. Aber was passiert da drauf? Soll da so ein Al-Arab für Arme drauf? Also irgendein Riesenhotel, damit die Identität der Insel dann komplett weg ist? Soll dann eine TUI-Ferienanlage hin, wo sich 1500 Leute clubähnlich amüsieren und der Rest der Insel versauert? Ich habe ein bisschen Angst davor, dass unsere Insel gewöhnlich wird. Vergleichbar. Zwar noch ein Stück Felsen dazwischen, was 60 Meter hoch ist, aber ansonsten, sage ich mal, wenn das alles so kommen würde, Golfplatz und was macht Helgoland dann noch aus?
Helgoland, Porträt einer Insel, an der sich die Natur und der Mensch stets zu schaffen machten und immer noch zu schaffen machen. Wir hörten eine Reportage von Michael Ganz.